Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fangen wir jetzt mal an. Wie man unschwer erkennt, bin ich der Autor. Und ich habe jetzt aus dem Buch die Aspekte ausgewählt, die diese seelische Gesundheit in den Vordergrund stellen. Zuerst mal der Untertitel des Buches ist ja Autobiografie eines prototypischen Westdeutschen. Prototypisch ist nicht typisch. Typisch sein wäre, zu sein wie der statistische Durchschnitt. Das war ich sicher nicht. Als Bildungsaufsteiger mit Gymnasium, Studium und Promotion gehörte ich in Ost- wie Westdeutschland zu einer statistischen Minderheit. Nur wenige Prozente eines Jahrgangs erreichten damals ein Hochschulstudium und Promotionen lagen im Promillebereich. Aber Bildungsaufsteiger aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern waren typisch für Westdeutschland als Unterscheidungsmerkmal zu Ostdeutschland, wo man den Bildungsaufstieg für Kinder aus bäuerlichen und proletarischen Familien förderte und Kinder aus mittelständischen und bildungsbürgerlichen Elternhäusern benachteiligt wurden, es sei denn, sie gehörten der Parteielite an. Es gibt also für Ost- und Westdeutschland typische Erscheinungen, die nicht den statistischen Durchschnitt, sondern kennzeichnende Unterschiede zwischen den Gesellschaften in Ost und West benennen. Solche Unterschiede nenne ich prototypisch. In der Technik ist ein Prototyp das Entwurfsmuster, bevor man in die Massenproduktion geht. Der Prototyp ist also nicht der erste geniale Entwurf. Der Prototyp kommt viel später, wenn man die Praxistauglichkeit der genialen Idee testen will. Mit den dabei gemachten Erfahrungen überarbeitet man das Entwurfsmuster und geht in die Massenproduktion. Dann wird der Prototyp zur Massenerscheinung, zur allgemein verbreiteten Normalität. Vielleicht ja auch zum Durchschnitt. Ich behaupte also mit dem Untertitel, dass ich in meinem Leben durch Zufall und ohne jede Absicht häufig zu den erst abseitig erscheinenden Gruppen gehört habe, die sich dann verallgemeinert haben und stilbildend wurden für ganz Westdeutschland. Das will nicht heißen, dass ich besonders herausragend oder vorbildlich gewesen wäre, im Gegenteil. In meiner Lebensgeschichte repräsentieren sich viele für die Geschichte der westdeutschen Alltagskultur typische Irrtümer und Idiotien. Zugegeben, das ist eine etwas kesse soziologische Theorie. Als ich jedoch das Buch von Annette Simon Versuch, mir selbst und anderen die ostdeutsche Moral zu erklären, gelesen hatte, zeigte sich mir, dass man die eigene Lebensgeschichte als sozialwissenschaftlich exemplarisch einordnen konnte. Sie hatte gezeigt, wie die antifaschistische Moral der DDR mit ihren Heldensagen und Märtyrermythen sich mit ihrer eigenen bürgerlich-protestantischen Moral zu einer Symbiose verband. Der Antifaschismus ritt auf dieser mit und wurde damit zum hochlegitimierten Rechtfertigungsmythos der DDR. Dieser legte sich über alle Widrigkeiten des Alltags und machte den mühsamen Kommunismus der DDR moralisch beinahe unangreifbar. Beim Lesen war mir klar geworden, dass mein Leben über weite Strecken das westdeutsche Gegenstück ist. Denn bei mir hatte sich auch ein Antifaschismus herausgebildet, aber auf ganz andere, westdeutsche Art. Der Freundeskreis meiner Mutter bestand überwiegend aus evangelischen Akademikern. Sie waren die honorigen Männer, zu denen ich aufschauen, die mir Vorbild sein sollten. Sie waren durchweg Nazis. Der Nationalsozialismus hatte im protestantischen akademischen Milieu die treueste Gefolgschaft. Wohlhabende Protestanten waren die Stammwähler der Nazis gewesen. Tübinger Juristen wie Martin Sandberger, Erwin Weinmann, Rudolf Bilfinger stellten einen Großteil der Einsatzgruppenleiter im Reichssicherheitshauptamt, die im Krieg gegen die Sowjetunion Hunderttausende von Menschen hinter den Linien in Massenerschießungen per Genickschuss eigenhändig ermordeten. Einige waren nach dem Krieg von den Alliierten angeklagt und hingerichtet worden, die meisten jedoch lebten unbehelligt wieder in Tübingen, setzten als hoch angesehene Bürger ihre Karrieren fort und bildeten in den öffentlichen Institutionen mit der Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Westdeutschland, in Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten, Verwaltungen, Schulen, Universitäten, in der Zivilgesellschaft, den Kulturinstitutionen und den Parteien das dominante Netzwerk, gegen das nicht anzukommen war. Alle diese Väter, die ich als kleiner Junge erlebte, waren für mich zum Fürchten. Sie redeten mit tiefen, lauten Stimmen, meistens schimpfend, herabsetzend oder im Befehlston. Ich bekam mit, wie die Mütter ihren Kindern drohten: Warte nur, bis dein Vater heimkommt, dann wirst du was erleben. Darum war ich froh, dass ich keinen Vater hatte, der ist in sowjetischer Gefangenschaft gestorben, ohne mich je gesehen zu haben. Er konnte abends nicht mehr heimkommen zum Prügeln und Schimpfen. Meine westdeutsche Kindheit war für mich Unterdrückung durch eine harte Erwachsenenwelt, hart auch gegen sich selbst. Die 50er Jahre, später nostalgisch verklärt, waren in Westdeutschland die Fortsetzung der Alltagskultur des Nationalsozialismus. Nur ohne Hitler und ohne regierungsamtlichen Antisemitismus, aber mit der gleichen lebensfeindlichen Rigorosität und Prahlsucht. Ich hasste es und entwickelte darin, wie viele meiner Generation, einen eigenen privaten Antifaschismus, der durch Hedonismus, nicht Moral, befeuert wurde. Ich wollte ein schöneres, genussreicheres Leben als das, was uns diese harten Männer und Frauen meiner älteren Generation vorlebten. Dieser harte, hedonistische Antifaschismus wurde in der antiautoritären Studentenbewegung 1967 zur Massenbewegung, die zu den tiefgreifendsten Veränderungen der westdeutschen Alltagskultur führten. Die Welt meiner Kindheit war außerdem dominiert vom Konflikt zwischen Katholiken und Evangelischen. Es gab evangelische und katholische Kindergärten, es gab evangelische und katholische Grundschulen, die Gymnasien hatten evangelische und katholische Klassen, um Tübingen herum gab es evangelische und katholische Dörfer. Alles musste in dieser evangelischen Welt seine Ordnung haben. Müßiggang war verpönt, Mühe und Arbeit, Sauberkeit und Bescheidenheit waren die höchsten Werte. Alles Streben ging in Richtung Rechtschaffenheit. Das Richtige tun und das Falsche vermeiden. Keine Fissematenten, wie es hieß, keine überschwappenden Gefühle, keine Feste und auf keinen Fall Extrawürste. Alle um uns herum waren so, manche stärker, manche schwächer, aber im Prinzip genauso. Einen ersten nächtlichen Samenerguss hatte und anfing zu onanieren, war geklärt, was Sünde war. Die unbefleckte Empfängnis der heiligen Maria, Mutter Gottes, identifizierte das, was bei mir herauskam, als die Quelle der Befleckung. Wenn der Pfarrer aus der Apostelgeschichte vorlas, man müsse das Glied, das einen zur Sünde trieb, abschneiden, war mir klar, welches Glied er meinte. Dass sich dabei um Glieder der Gemeinde handelte, entdeckte ich erst Jahrzehnte später. Nie wurde uns erklärt, was denn die Sünde sei, von der uns der Herr Jesus durch seinen Tod am Kreuz befreit habe. Ein Bibellehrer vom christlichen Verein junger Männer sprach davon, der Körper sei der Tempel des Herrn und man dürfe ihn nicht schädigen oder beschmutzen. Ich wusste, wovon er sprach. Ich war ein großer Beschmutzer vor dem Herrn und kämpfte den stets verlorenen Kampf um ein sündenfreies Leben. Ich fühlte mich so elend und einsam, dass ich ernsthaft erwog, mich vom damals noch öffentlich zugänglichen Bismarckturm zu stürzen. Ich war noch nicht einmal 14 Jahre alt, und hatte schon eine ekklesiogene Neurose. Ich habe mich immer mehr in eine barocke, himmlisch orientierte, mystische Religiosität hinein. Ich glaubte an einen mir persönlich erscheinenden Gott und wartete auf seine Offenbarung. Ich war mir sicher, er müsse im Gottesdienst zur Konfirmation zu mir sprechen. Ich saß in der ersten Reihe und starrte auf das Kreuz. Ich wartete darauf, dass der Gekreuzigte sich mir irgendwie mitteilen würde, zumal mein Konfirmandenspruch lautete: Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Doch da kam keine Zusage, da war nichts. Ich war maßlos enttäuscht. Damit war es aus für mich mit Gott. Ich ging zur Christenlehre, dem Unterricht nach der Konfirmation und zum CVJM, aber ich tat es nicht mehr aus innerer Überzeugung, sondern nur, weil meine Freunde auch dort waren und ich nicht wusste, wo ich sonst hätte hingehen können. Mein frisch gewonnener Atheismus befreite mich jedoch keineswegs von der pietistischen Grundeinstellung gegenüber dem Leben. Ich durfte nicht den breiten Weg gehen, den alle gingen. Der war der Weg der Sünde. Ich musste den schmalen, richtigen Weg finden und den mit Hingabe gehen. Besonders, wenn er Mühe und Arbeit bedeutete. Gleichgültig, ob ich später Christdemokrat, Kommunist, Grüner oder Körpertherapeut war, im Inneren blieb ich immer ein Pietist. So, jetzt ist sozusagen der Bedrohungszustand geklärt. Ich überspringe jetzt die Phasen, die im Buch geschildert sind, prototypisch zum Beispiel Chefredakteur der Schülerzeitung, prototypisch Westdeutsch, Austauschschüler in den USA, prototypisch Westdeutsch, dann Studentenbewegung, all das überspringe ich und komme in die Spätphase der Studentenbewegung, nämlich die Psychowelle, die bei den Spontis damals einsetzte. Wann immer im Tipp oder in der City, den Berliner Magazinen über Aktivitäten in Berlin, ich bin selbstverständlich inzwischen in Berlin als Teil der Studentenbewegung, also wann immer dort ein Psycho-Workshop angeboten wurde, nahm ich teil, wenn es irgendwie ging. Dabei lernte ich die verrücktesten Therapien kennen. Der Zeitgeist ging in Richtung Erleuchtung und Körpertherapien. Die auf Wilhelm Reich und Alexander Lowen gestützte Bioenergetik versprach, dass man mit dem Halten von Stresspositionen, bis der Körper in ein rasendes Zittern kam, Blockaden des Energieflusses im Körper lösen und damit Panzerungen aufbrechen könne, die man sich im Laufe seiner Lebensgeschichte zugelegt habe. Für mich waren es furchtbar masochistische Stunden, die ich zum Beispiel in halb hockender Position an die Wand gelehnt mit wachsenden Schmerzen verbrachte, bis ich schließlich am ganzen Körper zitterte und schwitzte und in eine fetale Position auf den Boden stürzte und dort weiter zuckte. Zu dem körperlichen Masochismus kam ein unausweichlicher psychischer Masochismus. Denn man hatte nur die Wahl, welchem gestörten Charaktertypus man zugehörte. Schizoid, oral, psychopathisch, masochistisch oder rigide. Unblockierte, ungepanzerte Typen waren nicht im Angebot. Theorie kam meiner pietistischen Psychostruktur sehr entgegen. Ich wusste, dass ich schwer gestört war, dass ich ein massives Problem hatte. Ich brauchte eine Therapie. Und meine schwäbische Weisheit bestärkte mich in dem Glauben, dass eine wirksame Heilung sich dadurch auszeichnete, dass sie richtig wehtat. Die Bioenergetik wurde ergänzt durch das Rebirthing. Die Gruppe umgab einen auf dem Boden in fetaler Position liegenden Patienten, ganz eng wie eine große Gebärmutter. Der Patient wurde vom Therapeuten mit Atemübungen in die Hyperventilation geleitet, bis er sich explosionsartig einen Weg aus dem Ring der Körper wie in einem Geburtskanal brach. Auch das tat schrecklich weh und musste darum gut sein. In der Gestalttherapie hatte man auch nur die Wahl zwischen unterschiedlichen Störungen der Gestalt. Man war, wie im Christentum, von vornherein ein fehlerhaftes, gestörtes Wesen. Wieder konnte man durch körperliche Erfahrungen, einprügeln auf ein Kissen zum Beispiel mit einem Tennisschläger, die Blockaden lösen. Es ging darum, die Gestalt zu vervollständigen, sich perfekt zu machen. Dazu passen die esoterischen Lehren von der Erleuchtung aus dem Buddhismus und Hinduismus, die sich mit dem Bhagwan-Kult damals im Westen rasant ausbreiteten. Man konnte erleuchtet werden, zur Perfektion aufsteigen. In Berlin konnte man Kundalini-Kurse, Yoga, Chakrenarbeit, Zen-Meditationen und eine Vielzahl anderer asiatisch inspirierter Therapien buchen, die zur Erleuchtung führen, wenigstens aber auf sie vorbereiten sollten. Ich probierte sie alle. Alles wurde getoppt durch das Rolfing, von dem ich in dem Film über Bhagwan erstmals erfahren hatte. Ich hatte mich inzwischen kundig gemacht. Es hieß nach der Erfinderin der Methode, Dr. Ida Rolf. Sie hatte 1920 an der Columbia University in Biochemie und Physiologie promoviert. Das Rolfing soll den Körper in dem Schwerefeld der Erde optimal ausbalancieren. Das klang für mich sehr rational, sehr naturwissenschaftlich. Das Ziel und die Kriterien waren klar definiert und machbar. Der mühelos aufrechte Mensch in der Schwerkraft. Das passte zum aufrechten Gang als Sinnbild für den autonomen, seiner selbstbewussten, stolzen Menschen. Rolfing hatte den Ruf, super wirksam, super teuer und super schmerzhaft zu sein. Ich beschloss, mich irgendwo und irgendwann zum Rolfer ausbilden zu lassen. So, und jetzt überspringen wir einen Teil, nämlich zum letzten Phase der Ausbildung zum Rolfer. Dann gab ich selbst meine erste Sitzung. Ich hatte mir wundersame Vorstellungen davon gemacht, wie sich bei richtigem Druck das Gewebe unter meinen Händen öffnen würde und sich damit die Panzerungen meines Modells auflösen würden. Aber unter meinen Händen öffnete und löste sich nichts. Ich ging tief rein, mit aller Kraft, mit Ellbogen und Knöcheln. Mein Modell stöhnte vor Schmerzen, und es passierte unter meinen Händen nichts. Ich probierte es mit schwächerem, langsamerem Druck und es passierte auch da nichts von dem, was ich erwartet hatte. Ich war verzweifelt und der Lehrassistent sah an mir den Schweiß der Verzweiflung herunterlaufen und kam mir zu Hilfe. Er flüsterte mir zu, ich solle einfach so tun, als ob ich rolfen würde. So habe er es in meiner Situation auch gemacht. Ich folgte seinem Rat. Da war er wieder, der Bluff. Blöffend schloss ich die Ausbildung ab. Dazu muss ich noch sagen, dass ich mit einem Buch der Uni-Angst und Uni-Bluff relativ bekannt geworden bin. Also ich bin sozusagen der Bluff-Wagner. Natürlich steckte ich in einem schlimmen Dilemma. Einerseits war mir klar, dass ich eigentlich nichts konnte und nur so tat, als ob. Es wäre also das Beste gewesen, mir einen anderen Job zu suchen. Andererseits geriet ich mit den Kosten für Ausbildung und Einrichtung einer Praxis langsam in die Endzone meiner Ersparnisse. Ich brauchte dringendst ein Einkommen. Ich konnte mir einen Absprung nicht leisten. Ich war am Tiefpunkt angelangt und saß in meiner Praxis und wünschte mir, dass Klienten kämen und wünschte mir zugleich, dass keine Klienten kämen. Im Schwäbischen Tagblatt hatte ich eine Anzeige geschaltet. Ein Schild am Haus traute ich mich nicht anzubringen. Es war der klassische Doppelbind. Egal, was ich machte, es war falsch und richtig zugleich. Zum wahnsinnig werden. Nun gehe ich weiter, überspringe, wie ich dieses Problem gelöst habe. Und gehe jetzt. Ich habe mich dann in Erfurt beworben auf eine Professorenstelle, die ich mit allerlei Wirrungen gekriegt habe. So, an diesem Punkt bin ich dann, das ist 1992. Denn es geht ja immer um sozusagen die seelische Gesundung. Nach meiner erfolgreichen Bewerbung um diese Stelle durfte ich in der Psychoanalyse, die ich da angefangen hatte, auf die Couch. Das ist von großer Bedeutung, denn die Couch steht so, dass der Patient den Analytiker oder die Analytikerin nicht sehen kann. So funktioniere die Übertragung besser. Weil ich in Erfurt arbeitete, ermöglichte mir meine Berliner Analytikerin an den Wochenenden immer mehrere Termine. Das Liegen auf der Couch irritierte mich anfangs sehr. Ich wusste nicht so recht, was ich da machen sollte. Natürlich suchte ich wieder nach dem richtig und falsch, produzierte Geschichten, von denen ich glaubte, dass sie von mir erwartet würden. Dann hatte ich eine tiefgreifende Erkenntnis, ausgerechnet in einer Yogastunde, auch eine prototypisch westdeutsche Erscheinung jener Zeit. Eine Rolfing-Klientin von mir war Yogalehrerin, eine der ersten damals in West-Berlin. Sie bekam mit, dass ich sehr gute Kenntnisse in Anatomie hatte, also schlug sie mir vor, gemeinsame Kurse zu geben. Ich würde die Anatomie erklären und sie würde darauf abgestimmte Yoga-Übungen zeigen und anleiten. Wenn ich nicht dran war, saß ich hinten auf meiner Yogamatte und machte die Übungen mit. Ich habe ein sehr hartes Bindegewebe und konnte daher die Yoga-Dehnung nur sehr stümperhaft ausführen. Ich meinte zu wissen, was die jungen Frauen, die mich bei den Drehdehnungen hinten herumhampeln und mich abmühen sahen, über mich dachten. Mann, ist der unbeweglich, der sollte auch mal ein bisschen mehr Sport treiben. Innerlich wehrte ich mich gegen diese Anschuldigungen und beschimpfte in mir die jungen Frauen als verdammte Sportlehrerinnen. Dann merkte ich, dass das ja alles meine Gedanken waren. Die Beschimpfungen stammten alle von mir. Der Sportlehrer, gegen den ich wehrte, war ich. Diese Erkenntnis brachte für mich die Wende in meiner Psychoanalyse. Ich hatte nun erkannt, dass ich, während ich auf der Couch lag und nichts von meinem Analytiker sehen konnte, dennoch immer genau zu wissen glaubte, wie sie jetzt guckt und was sie jetzt über mich denkt, wenn sie unwillig war und wann nicht. Ich konnte alle Urteile, Herabwürdigungen und Beschimpfungen, die ich meiner Analytikerin unterstellte, direkt als meine Urteile, Herabwürdigungen und Beschimpfungen über mich selbst erkennen und versuchen herauszubekommen, wie ich zu ihnen kam. Von da an war das Thema unserer Sitzung, was ich meinte, was sie über mich dachte und wie ich dazu kam. Dabei kamen sensationelle Einsichten. Ich erzählte einen Traum, in dem ich mit Rolfern über einen Menschen redete, den wir ablehnten. Ich sagte im Traum, schaut euch nur seine Struktur an, dann ist doch alles klar. Im Wachzustand hatte ich in den Zeiten als Rolfer sehr häufig so über andere geurteilt. Die Körperstruktur zeigte angeblich den Charakter. In der Psychoanalyse-Sitzung wurde mir mit einem Schlag bewusst, dass ich im Rolfing die gleichen Urteile über Menschen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung gefällt und sie sogar für mich selbst für gültig gehalten hatte, die ich an meiner Vätergeneration so heftig kritisiert hatte. Sie hatten auch behauptet, den Charakter der Juden und anderer aus ihrer Sicht minderwertiger Rassen zeige sich in ihrer Körperstruktur. Der Holismus und es sich selbst humanistische Psychologie nennenden alternativen Medizin führte zu dem gleichen Rassismus wie bei den Nazis. Wenn Körper, Geist und Seele ein untrennbares Ganzes waren, dann konnte man aus der Körpererscheinung zwingende Schlüsse auf die Verfassung von Geist und Seele ziehen. Ich war tatsächlich nicht besser als meine Nazi-Väter. In einer Sendung über Auschwitz im Fernsehen wurde ein polnischer Kardinal gefragt, ob er meine, dass ein neues Auschwitz möglich sei. Er antwortete, ich muss nur in mich hineinsehen, um zu der Antwort zu kommen, ja, es ist möglich. Für einen katholischen Kardinal war das eine sensationell mutige Aussage. In der Psychoanalyse realisierte ich, dass sie auch auf mich zutraf. Ich lernte mehr und mehr, mich zu akzeptieren in meinen Widersprüchlichkeit, auch meinen pietistischen Wahn, das Richtige zu finden und es zu 150% perfekt ausführen zu wollen, lernte ich zu akzeptieren und ihn mit einem Lächeln zu begrüßen, wenn ich ihm mal wieder verfallen war. Dadurch konnte ich es öfter mal bleiben lassen, weil ich den Kampf dagegen nicht selbst wieder zum Teil eines pietistischen Säuberungsprogramms machte. Ich konnte inzwischen öfter zulassen, mich als den 50-jährigen Akademiker mit Haarausfall und beginnendem Wohlstandsbauch zu sehen, der ich wirklich war, anstatt mich dauernd als einen 14-jährigen Jungen zu betrachten. All das geschah, ohne dass meine Psychoanalytikerin jemals etwas dazu gesagt, mich gelobt oder getadelt hätte. Dabei funktionierte die Übertragung, die ich anfangs sehr skeptisch betrachtet hatte, ganz ausgezeichnet. in einer Sitzung sagte ich am Anfang, ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute bei Ihnen etwas Besonderes los ist. Sie fragte, wann ist der Geburtstag Ihrer Mutter? Und es stimmte, es war der Geburtstag meiner Mutter. Immer wieder zitierte sie aus der ersten Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke. Denn das Schöne ist nichts als der schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Ich begriff, es ging darum, das ständig abgewehrte Schreckliche nach und nach zu akzeptieren. Damit bekamen auch Fehler und Irrtümer eine andere Bedeutung. So. Jetzt können wir, ich moderiere ja selbst, Sie können jetzt Fragen stellen. Wenn Sie keine haben, kann ich auch noch was anderes vorlesen. Also jetzt sehr frei für Fragen oder Bemerkungen. Gut, dann lese ich Ihnen noch was über prototypisch Westdeutsch. Ich war mit meiner Berufung auf diese Professur zum Teil eines falschen Systems, eines Irrtums geworden, wie ich fand. Und zwar, dass mit dem 18. März 1990 der Wiedervereinigungsprozess auf Artikel 23 umgestellt wurde als Anschluss. Das, meine ich, ist der Irrtum. Aber bekanntlich können Irrtümer auch positive Folgen haben. Und das war bei mir der Fall. Denn dieses willkürliche Umstülpen eines ganzen Landes war wie ein sozialwissenschaftliches Großexperiment. Es war, als ob ein verrückter, göttlicher Sozialwissenschaftler Deutschland in zwei Gruppen aufgeteilt hätte und diese einige Generationen lang in sehr unterschiedlichen Welten hatte leben lassen. Dann führte er sie wieder zusammen und erwarf dabei aber den kleineren Teil vollständig unter die Lebensbedingungen des größeren, des siegreichen Teils. Und nun wollte er sehen, was daraus würde. Das war das Experiment, dessen Zeuge ich war. Für einen Sozialwissenschaftler war es ein Glücksfall. Es war, als wenn man einem Meeresbiologen plötzlich Kiemen wachsen und er mitten zwischen seinen Untersuchungsobjekten leben würde. Ich steckte mitten im größten sozialen Umbruch der jüngeren deutschen Geschichte. Jeder Tag war aufregend. Ich musste nur mit offenen Augen und Ohren zuschauen. So. Bei den Zugfahrten, als letztes Teil, bei den Zugfahrten und in meiner DDR-Nachbarschaft in Waltershausen, das ist bei Erfurt, konnte ich ab da am wirklichen Leben in dem Großexperiment teilnehmen und ich bekam sehr viel von den Problemen und Konflikten im Alltag der Wende mit. Meine Nachbarn nahmen mich als Exoten auf und halfen mir in meiner akademischen Hilflosigkeit, mich auf dem Land zurechtzufinden, meinen Rasen zu mähen, die Hecke zu schneiden, das Tor zum Grundstück zu streichen und wieder gangbar zu machen. Während wir arbeiteten und in den Pausen und beim Feierabendbier fragte ich sie und sie erzählten bereitwillig aus ihrer Zeit in der DDR. Ein Nachbar, der Ingenieur bei Leuna gewesen war, ging zum Bürgermeister und forderte ihn auf, die Straße, in der wir wohnten, teeren zu lassen, denn nun wohne da ein Professor. Die Straße wurde tatsächlich geteert, weil ich Professor war, wurde vieles geduldet, was uns unmöglich gewesen wäre. Ich durfte das Gras im Garten wild wachsen lassen, ich durfte das Herbstlaub liegen lassen. Bei den Zugfahrten von und nach Erfurt hörte ich den Gesprächen um mich herum, wie geschimpft wurde über die Zustände, über die Privilegien der Wessis, über ihre Habgier und Inkompetenz, wie sie keine Ahnung hätten, was hier vorging. Eine Schulklasse hatte das alte Lied von den Blauen Bergen umgedichtet und sang es lauthals: Aus den roten Bergen kommen wir und die Wessis sind genauso dumm wie wir. Ich sog alles auf in mich, gab mich nicht als Wesse zu erkennen und konnte so monatelang in teilnehmender Beobachtung Ethnologe des Ostens spielen. Am deutlichsten war ein sich aufschaukelnder Ost-West-Konflikt. Eine Bankangestellte erzählte ihrer Freundin empört, ihr Westchef habe sie angeherrscht, als sie ihn auf einen Fehler aufmerksam gemacht habe. Von so einer Ost-Tussi lasse ich mir doch nicht sagen. wenn erkennbare Wessis mit ihren flotten Anzügen in Trupps irgendwo mit ihren Klemmbrettern auftraten, war nach übereinstimmender Erfahrung aller im Zug höchste Alarmstufe angesagt. Dann wurde etwas geplant, was denen Geld einbringen und uns nur schaden würde. Man fühlte sich den Wessis moralisch und kulturell überlegen, aber faktisch aufgrund der Macht- und Geldverhältnisse zugleich hilflos ausgeliefert. Dafür wurden im Zug täglich neue Belege erzählt und von den westlichen Tätern wie mir mit ihrem vielen Geld auch täglich geliefert. So. Ich danke Ihnen herzlich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.